Deutschlandfunk zur Diskussion.
Und im Studio ist Christoph Schäfer. Nach Signalen einer möglichen Entspannung verschärft sich seit Anfang der Woche der Konflikt mit Russland um die Ukraine. Präsident Putin hat die selbsternannten Volksrepubliken Donetsk und Luhansk in der Ostukraine als eigenständige Gebiete anerkannt und nach einem Parlamentsbeschluss angekündigt, dass russische Truppen in die Separatistengebiete entsandt werden. Der Westen, darunter die EU, wendet aktuell Wirtschafts- und Finanzsanktionen gegen Russland und mehrere hundert russische Staatsbürger an, um Putin von einer weiteren Eskalation abzuhalten. Angesichts der gefährlichen Dynamik findet jetzt am Donnerstag ein EU-Sondergipfel zur Krise statt. In dieser Sendung wollen wir sortieren, analysieren und Perspektiven für die Ukraine und im Konflikt mit Russland diskutieren. Der Kampf um die Ukraine, was der Westen Putin entgegensetzen kann. Und das sind meine Gäste. Die freie Journalistin Rebecca Barth. Sie hält sich derzeit in der Ostukraine unweit der Front auf. Hallo, Frau Barth.
Hallo.
Gustav Gressel ist dabei, Experte für Sicherheitspolitik und Russland bei der Denkfabrik European Council on Foreign Relations in Berlin. Auch an Sie ein herzliches Willkommen.
Schönen Abend.
Ebenfalls aus Berlin hören wir Jannis Kluge von der Stiftung für Wissenschaft und Politik, zuständig für Handelsfragen mit Russland. Hallo, Herr Kluge.
Schönen guten Abend.
Und meine Kollegin Sabine Adler ist uns zugeschaltet, die seit Jahren für den Deutschlandfunk das politische Geschehen in Russland und der Ukraine beobachtet. Und bei Ihnen bleibe ich direkt mal, Frau Adler. Denn die Situation in der Ukraine spitzt sich offenbar weiter zu. Das Land hat den Ausnahmezustand verhängt. Was ist bekannt?
Also der Ausnahmezustand wurde heute ausgerufen. Er soll wohl für 30 Tage gelten und er würde bedeuten, dass die Bewegungsfreiheit zum Beispiel von wehrpflichtigen Reservisten eingeschränkt wird, dass Informationen nur eingeschränkt verbreitet werden. Das gilt also insbesondere auch Informationen, die die Medien betreffen. Und es heißt, dass es vermehrte Ausweiskontrollen geben wird. In der Ostukraine sind laut der Nachrichtenagentur Reuters Konvois mit Militärgütern von der russischen Grenze aus in Richtung der Stadt Donetsk unterwegs. Transportiert werden angeblich Panzer, Lkw und Tanklastwagen. Und die Kennzeichen dieser Fahrzeuge sind unklar. In Kiew, aus der ukrainischen Hauptstadt, gab es heute Cyberangriffe auf Webseiten des ukrainischen Parlaments, also der Verkhovna Rada, der Regierung, unter anderem des Verteidigungsministeriums und auf Webseiten von Behörden. Die Seiten wurden vielfach lahmgelegt, konnten nicht mehr angesteuert werden. Der amerikanische Präsident Joe Biden hat Sanktionen auch gegen die Firmen angekündigt, die hinter Nord Stream 2 stehen. Die russische Regierung hat scharfe Gegensanktionen angekündigt. Und einige EU-Länder wie Polen und Deutschland zum Beispiel bereiten sich bereits jetzt auf die Aufnahme ukrainischer Flüchtlinge vor. Mhm.
Soweit der aktuelle Überblick. Frau Barth, Sie sind in der Ukraine, Sie recherchieren dort seit einigen Wochen auf eigene Faust, begleiten Menschen für Reportagen und sind jetzt mit einem Journalistenkollegen in die Ostukraine gereist, nach Kramatorsk. Das ist gut 50 Kilometer von der Frontlinie entfernt. Wie nehmen Sie die Situation vor Ort derzeit wahr, gerade auch vor den neuesten Entwicklungen, die Frau Adler geschildert hat?
Nun, ich habe heute in Kramatorsk mit mehreren Menschen gesprochen und die haben große Angst vor einer erneuten Eskalation der Kämpfe in dem Sinne, dass die sich auch weiter auf weitere Gebiete hier in der Ostukraine ausweiten können. Sie haben diese Kämpfe 2014 in der Stadt erlebt und sie haben gesagt, dass sie auch kaum Möglichkeiten hätten, die Stadt zu verlassen. Ihnen fehlen die finanziellen Mittel. Sie haben keine Verwandten, zu denen sie fliehen könnten. Und diese Menschen hier wünschen sich eigentlich Frieden um jeden Preis. Eine Frau hat mir gesagt, soll er doch die Territorien, sie meinte damit die Volksrepubliken, anerkennen, soll er sie sich doch nehmen, aber soll er uns bitte in Ruhe lassen mit Hinblick auf den russischen Präsidenten Putin.
Was sind die Erwartungen der Menschen, mit denen Sie gesprochen haben, an die EU, an den Westen?
Nun, viele Menschen haben da, glaube ich, gar nicht so große Erwartungen. Sie fühlen sich eher ausgesetzt. Viele Menschen in der Ukraine erzählen sowas wie, die machen da oben, die treiben ihr Spiel. Und was können wir schon tun als ganz normale Bürger? Wir können da eh keinen Einfluss drauf nehmen. Und dementsprechend, ich glaube, die Menschen erwarten einfach, dass irgendeine Art von Frieden gefunden wird. Ob sie daran glauben, ist nochmal eine andere Sache.
Mhm. Die Ukraine nimmt die Kriegsgefahr mit Russland ernst. Präsident Selenskyj ordnet eine Teilmobilmachung von Reservisten an. Wie besorgt sind Sie angesichts dieser Situation, Herr Gressel?
Ja, leider ist die Situation alles andere als rosig. Also wir sehen ja den Aufmarsch, der nicht nur jetzt den Donbass umfasst, sondern auch einen starken Aufmarsch russischer Kräfte im Norden von Kiew. Dort baut sich eine operative Manövergruppe oder hat sie schon aufgebaut, die westlich des Dnepr über den Pripyat nach Kiew vorstoßen könnte, mit starker Unterstützung von Pionierkräften, von luftmobilen Kräften. Eine weitere, die östlich des Dnepr hinunterstoßen könnte. Wir sehen starke Kräfte gegenüber Charkiw und dann natürlich auch starke Kräfte an der Krim. Die Truppen sind jetzt zum Großteil in vorgeschobenen Verfügungsräumen, von daher wären es eigentlich nur mehr wenige Stunden bis Minuten zur Staatsgrenze, wenn diese Ablauflinie eines Angriffs wäre. Das heißt, wir leben jetzt zu einem Zeitpunkt, wo im Grunde der Krieg jede Zeit losbrechen könnte.
Also ein Einmarsch sehr schnell möglich wäre.
Ja, die Vorbereitungen sind abgeschlossen. Wir sehen auch diese vorbereitenden Maßnahmen, das Schaffen eines Narratives, die Erfindung von Vorfällen, die ganzen Fake News, die gesprochen werden, eine Propagandamaschinerie, die in Gang geworfen wurde, um sozusagen die Russen davon zu überzeugen, dass die Ukraine als Ganzes eine unmittelbare Gefahr für die russische Sicherheit darstellt und sozusagen jetzt weg muss. Die aggressive Rhetorik zielt ja nicht nur auf den Donbass ab, sondern die zielt auf die gesamte Ukraine. Also wir leben jetzt wirklich in einer Zeit, wo man sagen muss, der Krieg gilt als höchstwahrscheinlich bis fast sicher. Und es wäre fast ein Wunder, wenn er abgewendet werden würde.
Genau das versucht Europa. Herr Kluge, seit heute greifen Sanktionen der EU. Es handelt sich um einen ersten Sanktionsschritt aus Brüssel. Der richtet sich unter anderem gegen hunderte Personen, die Putins Aufforderung zur Anerkennung der selbsternannten Volksrepubliken gefolgt sind, gegen Banken und russische Unternehmen, die russische Armee und die prorussischen Separatisten in den abtrünnigen ukrainischen Gebieten unterstützen. Herr Kluge, das klingt alles umfassend, wird aber zumindest in der deutschen Debatte mitunter als Nadelstich gegen das System Putin bezeichnet. Warum bringen die Sanktionen offenbar nicht so viel?
Noch ist es nicht klar, ob diese Sanktionen etwas bringen werden. Es sind verschiedene Annahmen, die zusammenkommen müssen, damit es etwas bringt. Also zum einen können sie natürlich nur etwas bringen, wenn noch nicht alles entschieden ist. Das wissen wir nicht, das können wir nur hoffen. Dann muss es natürlich möglich sein, die russische Wirtschaft überhaupt ökonomisch zu treffen. Das ist, denke ich, möglich. Das zeigt der Blick auf die Finanzmärkte, der Blick auf den Rubel jetzt in den letzten Tagen. Die russische Wirtschaft ist immer noch sehr, sehr eng verflochten mit dem Westen und natürlich verwundbar für Sanktionen. Da darf man nicht so sehr auf Putin und seinem Umfeld hören, sondern muss eben eher in die Märkte schauen oder vielleicht mit Unternehmern sprechen. Und dann muss man natürlich hoffen, dass Putin oder die mit ihm sprechen, die Wirtschaft noch nicht ganz egal ist. Und das können wir nicht wissen. Es ist auf jeden Fall klar, dass in den letzten Jahren diese Führung immer stärker jetzt unter dem Eindruck steht von einer sehr, sehr harten Sicherheitsperspektive, also einer sicherheitspolitischen Perspektive. Das heißt, Akteure aus den Sicherheitsorganen haben noch Zugang zu Putin, aber Unternehmer, Oligarchen nicht mehr unbedingt. Das heißt, da ist es tatsächlich unsicher, ob der Druck auch sich politisch dann auszahlt.
Aber Herr Kluge, was ist Ihre Einschätzung? Reicht dieser erste Sanktionsschritt bereits, um Putin dazu zu bewegen, dass er vielmehr die Wirtschaft und die wirtschaftlichen Auswirkungen der Sanktionen in den Blick nimmt und seine territorialen Ansprüche, vermuten wir mal, und die sicherheitspolitischen oder Sicherheitsgarantien, die er fordert, weglässt?
Ich glaube, es war ein proportionaler Schritt. Diese Sanktionen sind jetzt noch nicht auf dem Niveau von dem, was 2014 passiert ist, aber sie sind stärker als alles, was in den letzten Jahren danach passiert ist. Und es wurde auch eine Art Exempel statuiert an der großen Staatsbank VEB, die sanktioniert wurde. Und es besteht eine Liste von weiteren Banken, die das gleiche Schicksal ereilen würde. Und das sind disruptive Sanktionen. ist für Russland nicht ganz einfach, also zumindest für die involvierten Akteure nicht ganz einfach, auch wenn es vielleicht aus einer, sage ich mal, militärisch Perspektive vielleicht nicht die Fähigkeit Russlands stark beeinflussen würde, diesen Krieg zu führen.
Frau Adler, wie ist Ihre Einschätzung? Sind die ersten Sanktionsschritte der EU eher nur ein Nadelstich oder können sie tatsächlich langfristig etwas bewegen und Putin zur Abkehr bewegen?
Also wenn man sich die Reaktionen anschaut, die aus der Ukraine kamen, da war doch ziemlich große Enttäuschung auch zu lesen. Unter anderem deshalb, weil man sagt, also man hat ja sozusagen auf die Bazooka gewartet und die kam nicht, die ist ausgeblieben. Und es wird in den sozialen Medien unter anderem gefragt, ja, wann kommt denn nun wirklich mal etwas, was Eindruck schindet. Mir ist heute Morgen ein Wort von Sigmar Gabriel, dem Ex-Außenminister, in Erinnerung geblieben, der gesagt hat, Sanktionen, das ist so etwas wie eine Großmachtsteuer. Als solche würde Putin die wohl betrachten. Und es gibt Studien, die sagen, wie Sanktionen wirken. Und wenn man überhaupt mit Sanktionen arbeitet, dann heißt das ja, dass alle Drohungen vorher nicht gewirkt haben. Und dass dann Sanktionen wirken sollen, die im Grunde genommen ja ein bisschen unangenehm sind, aber jetzt nicht wirklich ganz großartig veränderte Bedingungen schaffen, mit denen man leben kann, die man irgendwie ausgleichen kann, kann man sich vorstellen, dass das wirklich kein so wirksames Instrument ist. Es sind Sanktionen, so sagt diese Studie, wirken nur zu einem Drittel. Und das ist eigentlich ein bisschen merkwürdig, dass man dann in der Politik doch immer wieder zu Sanktionen greift. Es ist auch eine Frage der Balance. Wie stark sollen die Sanktionen sein? Sind sie auf der einen Seite so stark, dass ein Volk sozusagen in Not und Leid stürzen? Dann kann es sein, dass sich dieses Volk eben genau gegen die wendet, die doch eigentlich wollen, dass die Regierung umgestimmt wird. Sind sie zu schwach? Sind sie wirkungslos? Also das ist schon eine ganz verzwickte Angelegenheit. Jedenfalls diese Sanktionen, die jetzt angewendet wurden, Nord Stream 2, das war fällig. Also für meine Begriffe ist sehr viel Luft nach oben. Das tut weh, aber ob sie wirklich ihr Ziel erreichen. Also diese Sanktionen, würde ich sagen, erreichen nicht.
Sie berichten von Enttäuschung in der Ukraine angesichts der Sanktionen der EU aus dem Westen. Frau Barth, wie stellt sich die Situation für Sie dar? Ist das auch Ihre Beobachtung, Enttäuschung?
Das würde ich auch auf jeden Fall so unterstreichen. Die Ukrainerinnen und Ukrainer waren generell enttäuscht. So habe ich sie wahrgenommen in den letzten Wochen und auch Monaten. Aber besonders in den letzten Wochen hatten sie den Eindruck, dass sie doch alleine dastehen, besonders, dass viele Ausländerinnen und Ausländer das Land verlassen sollten, Menschen, die in Botschaften oder anderen Organisationen, internationalen Organisationen hier arbeiten, haben das Land verlassen. Gewisse Fluglinien fliegen Kiew oder auch Odessa nicht mehr an. Eine ukrainische Journalistin hat das kommentiert auf Twitter und hat eben gefragt, wer steht denn unter Sanktionen, wir oder Russland? So wurde das hier aufgefasst und ich kann mich der Kollegin Sabine Adler nur anschließen. Ich zweifle auch, dass die Sanktionen vor allem in ihrer jetzigen Form große Auswirkungen haben werden. Ich denke, die Rede des Präsidenten Putin hat es gezeigt vor 2 Tagen, dass er bereit ist, oder auch schon davor eigentlich, dass er bereit ist, doch Schritte zu gehen, die um einiges mehr kosten würden, als er aus einer rationalen Sicht oder aus meiner rationalen Sicht eigentlich bekommen würde. Und das ist eine Logik, die ich persönlich nicht ganz nachvollziehen kann. Und das macht es eben so schwierig, glaube ich, auch für westliche Politiker und Entscheider, eben diesen Präsidenten einzuschätzen und da dann auch adäquate Mittel zu finden.
Also zielgenau zu sanktionieren.
Genau.
Jetzt haben Sie, Frau Adler, vorhin schon Sanktionen als Mittel, ich sag mal, generell in Frage gestellt. Das möchte ich auch nochmal weiterreichen, Herr Gressel. Wie stehen Sie zu Sanktionen? Ist das überhaupt ein Instrument? Ist das ein Weg, um eine Konfliktpartei in bestimmte Bahnen zu wenden? Oder müssten da andere Mittel her? Und wenn ja, welche?
Ja, also Sanktionen sind schon, wenn sie wirkmächtig sind, ein Instrument, um eine Regierung umzustimmen, aber
wann sind Sie
auf lange Sicht, nicht auf kurze Sicht. Wir reden hier von Tagen und Stunden, in denen ein Krieg abgewendet werden muss. Das ist nicht der Wirkhorizont von Sanktionen. Meistens stimmen Sanktionen die nächstfolgende Regierung um, die mehr innenpolitische Freiheit hat, die Fehler der aktuellen zu korrigieren. Es müsste kombiniert werden mit Maßnahmen der militärischen Abschreckung, weil das eben eine Sprache ist, die Putin versteht. Das heißt, Russland auch klar vor Augen führen, dass unter diesen Bedingungen die NATO-Russland-Grundakte keinen weiteren Bestand mehr hat und dass hier die militärische Kräfteveränderung, die man einleiten wird, einen schwerwiegenden Nachteil Russlands zur Folge haben wird. Das Zweite, was man natürlich hätte machen können, wenn man sich früher dazu entschlossen hätte, wäre natürlich Art 1 eine stärkere militärische Unterstützung der Ukraine in ihrer eigenen Abschreckungsfähigkeit und Durchhaltefähigkeit. Das Problem ist auch hier, die Zeit ist im Grunde schon abgelaufen. Für wirklich tiefgreifende Maßnahmen und Lieferungen ist jetzt die Zeit nicht mehr da. Und dagegen hat sich Biden im November entschieden, aber das hätte man auch machen können. Man hätte natürlich zum Beispiel, wenn man schon diesen russischen Aufmarsch gespiegelt hätte über eine stärkere Stationierung von Manöverkräften an der NATO-Ostflanke, diese auf Einladung der Ukraine dann auch zu Manövern in der Ukraine einsetzen können. Ja. Das haben wir ja schon einmal gemacht, also wir nicht, die Deutschen nicht, aber die Amerikaner und die Briten 2020, als Russland in unmittelbarer Nähe der Ukraine die Kafkas-Manöver abhielt.
Da sind wir schon bereits in den ganz tiefen militärischen Fragen, Herr Gressel. Ich möchte gerne den Punkt nochmal weitergeben an Herrn Kluge. Teilen Sie die Ansicht von Herrn Gressel? Ist es eigentlich viel zu spät für Sanktionen, weil sie viel zu langfristig generell wirken?
Wir müssen uns fragen, was für eine Verhaltensannahme wir haben oder was für ein Kalkül wir bei Putin unterstellen. Wenn wir unterstellen, dass Putin irrational ist und oder sagen wir mal, wenn wir unterstellen, dass Putin sehr, sehr kriegsbereit ist und viele tausend Tote und die Zerstörung oder zumindest eine große Beschädigung der russischen Wirtschaft in Kauf nimmt, dann können natürlich die Sanktionen nichts bewirken. Das heißt, Sanktionen sind nur ein Instrument, das dann wirken kann, wenn der russische Präsident sich überhaupt noch für die russische Wirtschaft interessiert. Dann ist es aber so, und da muss ich sozusagen ein Stück weit widersprechen oder zumindest einhaken, auch bei der zitierten Sanktionsstudie, Sanktionen haben sehr verschiedene Wirkungen und was in diesen Studien gemessen wird, ist, ob sie Verhalten nachweisbar ändern. Und die wichtigste Wirkung von Sanktionen ist ja das, wozu jetzt auch diese Sanktionsabschreckung aufgebaut wurde, dazu, dass es gar nicht erst zu Verhalten kommt. Das ist natürlich problematisch, weil man das nie beweisen wird können. Selbst wenn Putin sich jetzt entscheidet, keinen Krieg zu führen, können wir nicht sicher sagen, dass es an den Sanktionen lag. Und wenn er sich entscheidet, einen zu führen, können wir auch nicht sicher sagen, ob die Sanktionen etwas gebracht haben.
Es dürfte aber auch daran liegen, ob er bereits schon Sanktionen eingepreist hat in seinem Kalkül vielleicht. Also gerade auch, der Fall Nord Stream 2 liegt gerade auf Eis, weil das Zertifizierungsverfahren derzeit ausgesetzt ist. Allerdings dürfte das ja auch ein Druckmittel gewesen sein, der Putin vielleicht bereits schon vorhergesehen hat, weil Nord Stream 2 bereits besonders in der deutschen Debatte ja sehr, sehr lange im Fokus stand. Herr Kluge, wie geht man damit um? Ich meine, kann man überhaupt die Motivation des Gegenüber gerade von Putin so genau vorhersagen, dass solche wirtschaftlichen Schritte überhaupt effektiv sein können?
Natürlich können wir das nicht vorhersagen, sondern wir können nur hoffen, dass es diese Möglichkeit gibt, noch einzuwirken und können dann, um eben die Katastrophe zu verhindern, diese möglicherweise vorhandenen Einwirkungsmöglichkeiten nutzen. Das heißt, das Ganze ist natürlich ein Prozess, wo wir gar nicht genau wissen, was ihm im Kern antreibt und wo wir jetzt von außen versuchen, an verschiedenen Stellen Druck auszuüben, ohne zu wissen, ob die Chance besteht, es zu verändern. Das stimmt, aber wir müssen eben die Möglichkeit müssen wir ergreifen. Was Nord Stream 2 betrifft, bin ich mir nicht ganz sicher, ob man in Moskau erwartet hat, dass es jetzt auch schon nach der Anerkennung der Volksrepubliken beendet wird. Ich denke, dass es immer die Erwartung gab, dass Deutschland die wirtschaftlichen Interessen eigentlich priorisiert und dass wenn Nord Stream 2 beendet wird, dass es dann die Amerikaner tun würden. Mhm. Von daher glaube ich schon, dass es überraschend war in der Form, man hätte das nur vorher klarer ankündigen müssen und nicht einfach nur sagen, alles ist auf dem Tisch, weil alles auf dem Tisch kann alles Mögliche bedeuten. Hätte man gesagt, Nord Stream 2 wird beendet, wenn es zu der Anerkennung kommt, dann hätte man vielleicht im Vorfeld auch schon eine gewisse Wirkung haben können, aber jetzt lässt sich es natürlich nicht mehr, also nicht mehr rückgängig machen.
Frau Adler?
Ja. Ich würde die Unterlassungssünde sozusagen noch ein bisschen früher ansetzen. Ich glaube, dass das Problem, dass Deutschland so wankelmütig rüberkam, war zum einen diese sehr unentschiedene Haltung zu Nord Stream 2, aber eben auch die Verweigerung von Waffenlieferungen, selbst solcher alten Defensivwaffen, wie sie in Lettland jetzt weitergegeben werden sollten, an die Ukraine. Also das und die Lieferung von 5000 Stahlhelmen, also all das kam wirklich, das war im Grunde genommen ein Desaster der deutschen Außenpolitik. Das war ein Fehlstart, der wirklich uns richtig viel Ansehen und Sympathien gekostet hat. Auf der anderen Seite denke ich, die Unterlassungssünde ist wirklich noch früher. Wir wussten, dass Nord Stream 2 eine völlig unnötige Leitung ist. Wir wussten, dass sie den Klimazielen vollkommen widerspricht. Und anstatt zu schauen, wie können wir jetzt wirklich alle Kraft darauf verwenden, die Gas- und auch die Ölimporte aus Russland zu vermindern, weil genau Putin so unterwegs war, wie wir ihn jetzt auch als Fazit erleben. Also wir sind schuld an der oder mitschuld an der Aufrüstung Russlands. Wir sind mitschuld daran, dass Russland überhaupt fähig war, in der Lage war, sich derart hochzurüsten. Und wir sind auch mitschuld, dass wir Putin keine Einhalt geboten haben. Und das sind Unterlassungssünden, die sind unverzeihlich. Und ich finde, dass wir jetzt eine Verständigung darüber brauchen, wie wir schnellstmöglich diese Finanzierung dieses Regimes stoppen können. Und diese Entschlossenheit, die fehlt mir in der ganzen Diskussion. Da geht es irgendwie um einzelne Personen, um den Unternehmer, den Oligarchen, der überhaupt schon keine Rolle mehr spielt. Und stattdessen wäre diese Verständigung im Westen und auch natürlich schnell alternative Transporte, Energiequellen zu finden, das wäre jetzt die Aufgabe. Und irgendwie verleppert und verplempern wir da Zeit. Und das finde ich irgendwie ganz schwierig.
Mhm. Diesen Punkt möchte ich gerne weitergeben. Frau Barth, als Ukraine-Expertin, gehen Sie da mit Frau Adler?
Ich gehe grundsätzlich mit. Ich würde Ihnen, glaube ich, noch ausweiten. Aus meiner Sicht haben wir es versäumt, in der innerdeutschen Debatte, in unserer Russlandpolitik, diesen Präsidenten zu verstehen. Ich glaube, wir haben ihn nicht ernst genommen. Denn das, was wir derzeit erleben, hat eigentlich Vorlauf. Die Rede, die er vor 2 Tagen gehalten hat, war sehr aggressiv und damit wirklich bemerkenswert. Aber wir haben diese Tendenzen eigentlich, wir hätten sie vorher erkennen können. Und wir haben aber eine Politik, oder die Bundesregierung hat eine Politik gemacht, die davon ausgegangen ist, dass man auch mit diesem Präsidenten, wenn man auf ihn zugeht und wenn man gute Beziehungen zu ihm hat, doch auch irgendwie handeln kann. Und ich denke, es ist an der Zeit, ihn doch ernst zu nehmen bei dem, was er sagt. Und dann müssen wir zu dem Punkt kommen, dass wir feststellen, er stellt die Existenz der Ukraine in Frage. Mhm. Grundsätzlich. Und daraus, das müssen wir erst einmal ernst nehmen. Und ich denke, die ganzen Debatten, die wir auch in der Vergangenheit, aber auch jetzt führen, zeigen eigentlich nur, dass wir keine oder dass uns die westlichen Regierungen keine adäquate Antwort derzeit haben auf diese aggressive Politik.
Sie hören den Deutschlandfunk mit der Sendung zur Diskussion. Unser Thema, der Kampf um die Ukraine, was der Westen Putin entgegensetzen kann. Meine Gäste sind die freie Journalistin Rebecca Barth, Gustav Gressel vom European Council on Foreign Relations, Janis Kluge von der Stiftung für Wissenschaft und Politik und meine Deutschlandfunk-Kollegin Sabine Adler. Wir haben jetzt gerade in den vergangenen Minuten zurückgeblickt, zu zögerliches Handeln, vielleicht auch eine Ignoranz oder keine richtige Wahrnehmung der Bedrohung durch Putin. Was müsste Ihrer Meinung nach denn kurzfristig geschehen, um das System Putin, um Putin an sich zum Einlenken zu bewegen, Herr Gressel als sicherheitspolitischer Experte?
Ja, ich habe das ja in der letzten dort schon ein bisschen versucht anzuschneiden. Kurzfristig ist es natürlich, wirtschaftlicher Druck braut sich immer langfristig auf. Und man muss auch derzeit davon ausgehen, dass Putin nicht wirtschaftlich wirklich beraten wird.
Aber das braucht heißt, es dann andere Mittel und nicht wirtschaftlich?
Wie ich vorher gesagt habe, die Androhung und dann auch die Exekution von militärischen Maßnahmen, indem man die Verteidigungsfähigkeit der NATO stärkt, indem man die Zusammenarbeit mit anderen neutralen, bündnisfreien Staaten stärkt. Bei der Ukraine sind wir leider mit vielen Maßnahmen zu spät, aber wir sind mit restlichen Teilen Europas nicht zu spät, um hier noch einzugreifen.
Okay, das heißt direkt, was die Ostukraine anbelangt, sind Sie der Meinung, dass sozusagen nichts mehr gegen eine Grenzverschiebung hilft?
Das Problem ist, ich weiß nicht, ob ich morgen aufwache und wir nicht in einem anderen, viel größeren Krieg leben, als der die letzten 8 Jahre gewütet hat. Das ist das Problem, der Zeithorizont. Wenn natürlich die Ukraine diese Spannungen überlebt, wenn es nicht zu dieser Invasion kommt, dann kann man natürlich langfristig darüber nachdenken, wie man die Ukraine militärisch und in allen anderen Sicherheitsbereichen, im Cyberbereich, im Geheimdienstbereich auch wirklich nachhaltig stärkt und nicht nur Symbolpolitik betreibt, nicht groß irgendwo auf Twitter militärische Zusammenarbeit ankündigt und dann kommt, weiß Gott was, Genderpolitik in den Streitkräften. Also ich möchte es jetzt niemandem zu nahe treten, aber die Ukraine steht im Krieg, da sterben täglich Leute. Was machen wir bis morgen 6 Uhr früh? Das ist jetzt das Problem. Und wir können jetzt natürlich über die Fehlleistungen, über die Ignoranz und über die Dummheit unserer Diskussion in den ganzen Jahren lange streiten und reden. Das Problem ist, die Frage, die sich mir immer stellt, ist, was machen wir wirklich bis morgen 6 Uhr früh?
Also alles natürlich nicht kalkulierbar, aber Frau Adler, Sie möchten was hinzufügen?
Genau, ich würde gerne was hinzufügen und stimme Herrn Gresse da ausdrücklich zu. Die Frage ist doch, was können wir jetzt machen? Was können wir jetzt machen, um diesen Krieg zu verhindern? Beziehungsweise, wie können wir der Ukraine helfen, wenn dieser Krieg ausbricht? Und das, was ich nicht sehe in dieser ganzen Geschichte, ist die Perspektive, was eigentlich in Europa geschieht, wenn ein Land wie die Ukraine von Russland besetzt wird. Es ist ein großes Flächenland. Es hat 40 Millionen Einwohner. Wenn wir uns ausmalen, dass dieser russische Präsident entschlossen ist zu diesem Krieg und tatsächlich nicht nur die Region um die sogenannten Volksrepubliken besetzt oder auch die Oblaste Lugansk und Donetsk, sondern wirklich in Richtung Kiew marschiert oder überhaupt dieses ganze Land besetzt, dann ist der Krieg an der EU-Grenze. Das ist er sowieso. Und es rollt eine riesige Flüchtlingswelle auf Europa zu. Es wird mit großen Opfern einhergehen. Es wird mit großen Zerstörungen einhergehen. Und das alles als Gegenrechnung betrachtet, also da zu schauen, die Energiepreise sind sehr hoch, das ist richtig, das möchte ich auch nicht kleinreden. Aber die Rechnung, die da auf uns zukommt, die ist um ein Vielfaches höher. Und da fehlt mir irgendwie ein bisschen dieser lange Blick. Ich sehe den nicht.
Auch die Sensibilisierung für das Thema, das Frieden,
auch die Sensibilisierung. Ordnung, es ist auch so eine merkwürdige fehlende Empathie für dieses Land, das in einer riesigen Kriegsgefahr steht. Und Deutschland ist nicht in der Lage, ich rede jetzt mal von Deutschland, das betrifft auch andere EU-Länder, tatsächlich da eine Welle der Solidarität mit diesem bedrohten Land loszutreten. Die gibt es nicht. Diese Solidarität gibt es nicht, die Empathie gibt es nicht.
Aber es wurden die Sanktionen beschlossen,
auf die anderen. Es wurden Sanktionen beschlossen, aber das ist alles so krämerseelenmäßig. Man hat überhaupt nicht das Gefühl, dass es da eine Verbundenheit mit diesem Land gibt, das auf dem Weg zur Demokratie ist. Bei allen Problemen, die dieses Land hat, die sind riesig. Aber es ist entschlossen in seinem Weg in die EU und in Richtung Demokratie, anders als Russland. Und ich möchte auch mal in die andere Richtung gucken. Die Empathie innerhalb der russischen Bevölkerung, die ja ganz, ganz eng verbunden ist mit der ukrainischen, wo es wirklich ukrainisch-russische Ehepaare gibt, en masse, wo es viele Freundschaften gibt, verwandtschaftliche Beziehungen, Kollegenbeziehungen. Und wenn, also mich hat heute wirklich eine Studie fassungslos gemacht, eine Umfrage des Levada-Zentrums von CNN in Auftrag gegeben, die herausgefunden hat, dass 50% der Russen den militärischen Einsatz gutheißen, um den NATO-Beitritt der Ukraine zu verhindern. 25% nur lehnen diese Gewalt ab gegen die Ukraine und 25% haben überhaupt keine Meinung. Also das ist, die Russen sind bereit in ihrer Mehrheit, dass Gewalt angewendet
wird. Aber müsste man da nicht mit Maßnahmen... Entschuldigung, wenn ich Ihnen da reingehe.
Noch eine Zahl. Ja. Ich würde gerne noch eine Zahl loswerden. Das war jetzt das Levada-Zentrum. Das ist ein sehr kritisches, regierungsfernes, oppositionelles so kritisiertes und auch mit dem Stempel ausländischer Agent versehenes. So, und das staatliche, das regierungsnahe Umfragezentrum sagt, 76% der Russen unterstützen Putins Entscheidung. Also die Zahlen liegen zwischen 50% und 75%. Und da gibt es keinerlei Empathie und man fragt sich wirklich, was ist mit diesem russischen Volk los? Was ist mit dieser Bevölkerung los?
Welche Maßnahmen könnten denn vielleicht dazu helfen, gerade die Unterstützung innerhalb der russischen Gesellschaft zu senken? Herr Kluge.
Ja, ich würde es vielleicht ein bisschen anders frame oder anders sehen als Gerne. Frau Adler. Ich glaube, dass es keine begeisterte Unterstützung gibt für das, was gerade passiert. Ich habe natürlich auch diese Umfragen gesehen mir scheint, dass die Russen, die da antworten, vielleicht auch auf einer Ebene nicht realisieren, auf was sie da antworten. Das kann sein, aber es gibt zumindest jetzt aktuell eine sehr, sehr negative Stimmung unter den Russen zumindest, die ich kenne. Das sind nicht nur
Aber Herr Kluge, hören Sie irgendjemanden, ja? der sich öffentlich äußert? Hören Sie irgendjemanden, ja. der sich öffentlich äußert in Russland?
Naja, Sie, also ich,
Bei aller ein Beispiel Unterdrückung wäre der jetzt, Zivilgesellschaft, völlig klar.
Ein Beispiel wäre jetzt der Journalist Yuri Dudj, der gestern schon also an seine 5 Millionen Follower bei Instagram geschrieben hat, dass er sich schämt, dass er persönliche Verantwortung spürt. Und natürlich gibt es nicht viele, die das aussprechen können. Sie kennen ja die Situation in Russland. Sie wissen, dass Außenpolitik ein absolutes Tabuthema ist, wo man nicht einfach der gesamten Linie des Kremls widersprechen kann. Das ist sehr, sehr gefährlich. Das heißt, der russischen Gesellschaft wurde abtrainiert, dieses Thema überhaupt kontrovers zu diskutieren. Es ist ein Tabuthema. Und die meisten Russen gehen, denke ich, so damit um, dass sie das aus ihrem Leben ausklammern und sagen, das ist kompliziert, das ist sozusagen, damit beschäftige ich mich nicht und gleichzeitig ein Leben leben, was mit dieser russischen Aggression überhaupt nicht kompatibel ist.
Herr Gressel, das möchte ich gerne weitergeben an Herrn Gressel, der sich ja auch sehr intensiv mit Russland auseinandersetzt. Ist das auch Ihre Analyse?
Das Problem ist, ich kann natürlich da nicht reinschauen. Wir haben natürlich einen Propagandakrieg, der jetzt läuft, die Mobilisierung der eigenen Gesellschaft irgendwie sicherzustellen. Die subjektiven Eindrücke sind, da würde ich eher beim Herrn Kluge sein, aber das Problem ist, die subjektiven Eindrücke sind dann bei uns natürlich immer die Intelligenz her und die Leute, mit denen man reden. Und das ist immer eine Minderheit. Und man weiß dann nicht, man weiß auch nicht, wie sich die Altersgruppen verteilen, ob das sozusagen... für mich, ich persönlich sozusagen, dass in Russland, dass diese mit diesem Staatsfernsehen, dieser Propaganda mit gleichgeschalteten Medien, dass da hier natürlich die Lage so aussieht, das verwundert mich nicht. Was mich eigentlich mehr entsetzt, ist die Lage hier im Westen. Also wenn man sich den Truppenaufmaß anschaut, wie viel Raketenartillerie dabei sind, dass gerade bei den Manövergruppen, die auf Kiew abzielen, sehr prominent die TOS-1, also das ist ein thermobatisches Waffensystem, das im Grunde zum kompletten Zerstören von Häuserblöcken eingesetzt wird, recht prominent vertreten ist. Wenn man weiß, wie das Besatzungsregime auf der Krim und vor allen Dingen im Donbass mit den eigenen Leuten umgeht, mit Journalisten umgeht, mit Dissidenten umgeht, wie die Haftbedingungen dort sind, ich weiß nicht, warum man bei uns mit Tierschutz mehr Empathie kreiert als mit denen. Das ist unmenschlich.
Es klang vorhin.
Ich würde gerne noch etwas hinzufügen, darf ich? Weil Herr Grasse gerade die Krim erwähnt, das, was, finde ich, auch sehr unterbelichtet bleibt in der ganzen Debatte, ist, wir tun so ein bisschen ja, gleichgültig. Da kommen jetzt die Panzer und da kommt jetzt das militärische Gerät in den Donbass und dann wird das eben besetzt und so weiter. Das und ist jetzt unabhängig und das ist eine Frage der Zeit. Da können wir eigentlich fast die Uhr nachstellen, wann die Anfrage wieder mal von der Duma gestellt wird, dass man doch bitte jetzt auch diese beiden Republiken als Subjekte in die Russische Föderation mit aufnimmt. So ähnlich war es bei der Krim. Und dann begann etwas, was, finde ich, etwas unterbelichtet und unbeachtet geblieben ist bislang. Das ist die massive Aufrüstung der Krim. Was dort gebaut, stationiert, gegen natürlich alle Umweltauflagen, das ist ja nun nicht das Allerwichtigste, aber da wurde ein Militärstützpunkt draus gemacht aus dieser Halbinsel. Und ich finde, dass das blieb unbeachtet und wir müssen jetzt gewahr sein, dass wenn es das Szenario positiv läuft, dann wird der Donbass auch ein weiterer Militärstützpunkt. Wenn es negativ läuft, gibt es die Ukraine irgendwann nicht mehr.
Mhm. Militärische Eskalation birgt Kosten. Klang eben schon in der Runde an, Kosten, die Menschen tragen. Frau Barth, was ist Ihr Eindruck? Wie muss der Westen, muss Europa, muss Deutschland bereit sein, auch Kosten zu tragen, um weitere Eskalation zu verhindern? Brauchen wir hierüber auch eine Debatte? Wir müssen auch Kosten tragen, um, ich sag mal, Frieden in Europa zu wahren?
Nun, als Journalistin denke ich, es ist nicht meine Aufgabe, jemandem einer Gesellschaft oder der Politik zu sagen, was sie zu tun oder zu lassen hat, sondern es ist immer meine Aufgabe, Dinge zu betrachten und Fragen zu stellen. Und da ist eben die Frage, welche Kosten tragen die Menschen in der Ostukraine schon seit 8 Jahren? Ich glaube, die sind höher als das, was wir in Deutschland vielleicht an Kosten zu tragen hätten, auch wenn ich persönlich Empathie mit Menschen habe, die natürlich sich Sorgen machen um Gaspreise, die ganz persönliche, individuelle Sorgen haben. Aber wie es auch in dieser Diskussion schon mehrfach angeklungen ist, ich glaube, das Problem ist um einiges größer. Herr Grell hat eben gesagt, er weiß nicht, ob er morgen vielleicht um 6 Uhr in einem noch viel größeren Krieg aufwacht. Das ist die Gefahr, über die wir reden. Und ich glaube, Frau Adler war es, die eben auch gesagt hat, die Kosten dann, die dann auf Europa, auf Deutschland zu kommen, sind um einiges höher. Und dementsprechend, ja,
wie
bin ich da durchaus.
Sie sind ja mit Menschen im Gespräch, auf Ihrer, ich sag mal, Recherchereise, in Ihren Interviews, die Sie mit den Menschen führen. Wenn Sie nochmal betonen können, Sie sagen selbst und haben auch auf Herrn Gressel verwiesen, man weiß nicht, ob man am nächsten Tag in einem Krieg aufwacht. Wie gehen die Menschen mit dieser Ungewissheit im Alltag um? Was erzählen die Ihnen?
Unterschiedlich. Viele Leute wollen auch gar nicht mehr darüber reden. Es ist eine unfassbare Stresssituation für die Menschen. Was sollen Sie auch groß sagen? Sie sind, das klingt in unserer Diskussion ja auch schon an, wir sind alle ratlos. Wir haben alle keine Ahnung, um ehrlich zu sein, was morgen sein wird. Und wir haben wenig Antworten darauf, das Schlimmste noch zu verhindern. Das zieht sich durch unsere gesamte Diskussion, die wir hier führen. Und was sollen dann die Menschen hier vor Ort machen, die noch viel weniger Mittel haben und die aber direkt ausgeliefert sind? Das heißt, die Menschen haben einige Strategien. Die einen überlegen sich Evakuierungspläne oder haben ihren Koffer gepackt oder haben Benzin, um mit dem Auto schnell wegzukommen. Andere leben aber seit 8 Jahren mit dem Krieg und reparieren jetzt oder, wie heißt es, bauen ihre Luft oder ihre Keller wieder aus, sodass sie dort schnell Schutz finden, sodass sie dort einige Tage überleben können. Es sind ganz unterschiedliche Strategien, aber es wirkt sich natürlich auch auf die Psyche, auf das Stresslevel der Menschen, klar.
Mhm. Unabhängig wie die nächsten.
Und andere
ja.
Wiederum, und,
Frau Adler.
Und andere wiederum, die dürfen wir vielleicht auch nicht vergessen, stehen jetzt an den Büroschlange, wo sie sich als Reservisten eintragen und trainieren seit Wochen schon am Wochenende, wie man sich selbst verteidigt. Also es gibt auch eine große Mobilisierung in der Bevölkerung, eine große Entschlossenheit, selbst beizutragen bei der Verteidigung des Landes. Und das darf man vielleicht auch nicht unterschätzen.
Herr Kluge, was macht sowas denn mit...
Gab es,
Frau Barth,
dazu
ja?
Noch, die gab es ja schon in den letzten Jahren. Jetzt erleben wir das noch einmal, diese Wellen, aber dieses Land ist seit 8 Jahren im Krieg und seitdem gibt es eine relativ große Reserve und seitdem habe ich immer wieder Menschen getroffen, die zwar nicht aktiv in der Armee sind, aber seit Jahren Reservistenverträge haben und die sind heute eingezogen worden, die sind heute einberufen worden, viele von denen zumindest.
Herr Kluge, wie geht man denn oder was bedeutet das denn für die Ukraine, für die Gesellschaft, für den Staat? Seit Jahren wird gezerrt. Wir wissen nicht, was die nächsten Tage bringen. Das destabilisiert ein Land, eine Gesellschaft. Welche Perspektiven kann man so einem Land dann überhaupt aufzeigen, wenn gerade auch, ich meine, wir haben am Anfang über Sanktionen als Mechanismen, als Instrumente gesprochen, die aber langfristig wirken. Welche langfristige Perspektive kann man überhaupt der Ukraine dann, ich sage mal, zusprechen?
Ich glaube, Sicherheit ist die Grundlage für alles andere. Nur wenn es für die Ukraine ein Maß von Sicherheit gibt, dann kann auch in der Ukraine Entwicklung passieren, dann kann die Ukraine Reformen weiterführen, dann kann die ukrainische Wirtschaft sich entwickeln. Solange die Ukraine massiv bedroht ist von einem Krieg, wird kein Investor dorthin gehen. Und wird es innenpolitisch das Land so unter Druck stehen, dass das an Reformen im Justizsystem, in anderen Bereichen überhaupt nicht zu denken ist. Es gibt ganz andere Probleme. Deshalb würde ich sagen, Sicherheit ist die Grundlage von allem. Und ich glaube, wir sind aktuell in einer Situation, wo wir sehen, dass wir zwar außenpolitische Ziele und Grundsätze haben, aber dass wir überhaupt nicht die Mittel haben, die zu verteidigen und durchzusetzen oder zumindest nicht bereit dazu sind, solche Mittel einzusetzen. Und was auch in den letzten Wochen und Monaten klar war, es ist gar nicht weit her mit auch der europäischen Souveränität in dieser Frage. Hätten wir die Amerikaner nicht gehabt, die uns seit Monaten vor der aktuellen Situation warnen, möchte ich nicht wissen, wo wir jetzt wären. Also wir sind immer noch in einer sehr, sehr kritischen Situation, aber wir wären noch ahnungsloser da reingestolpert. Und ich glaube, das ist natürlich ein Weckruf. Wir stolpern in eine neue Realität. Und auf die sind wir nicht vorbereitet und müssen jetzt praktisch ganz, ganz schnell lernen, wie man damit umgehen kann. Aber was das Szenario von Herrn Gressel betrifft, wenn morgen um 6 Uhr ein großer Krieg ist, dass ich befürchte, dann müssen wir jetzt konstatieren, dass wir das nicht mehr aufhalten können. Und uns fragen, wie wir sozusagen damit umgehen können und in die Möglichkeit, in die Position kommen können, so etwas aufzuhalten. Weil in der Position sind wir meines Erachtens momentan nicht.
Welche Art von Umdenken müsste stattfinden?
Deutschland müsste nicht nur ein ökonomischer Akteur werden, sondern müsste gemeinsam mit Europa auch ein sicherheitspolitischer Akteur werden.
Das heißt Waffenlieferungen konkret, auch aus Berlin?
Das heißt auch Waffenlieferungen aus Berlin. Ich sehe da eigentlich ehrlich gesagt, dass das natürlich Teil davon. Es braucht ein anderes Verhältnis überhaupt zur Verteidigung, ein anderes Verhältnis zur militärischen Abschreckung, zu diesen Instrumenten. Ich glaube, ohne das wird es nicht gehen.
Herr Gressel?
Ja, ich pflichte dem völlig bei. Wir müssen uns auch so Glaubenssätze, die wir immer vor uns herschieben, über Bord werfen. Es gibt keine militärische Lösung eines Konfliktes. Das ist so ein sinnloser Satz, weil ja natürlich der Zweite Weltkrieg zum Beispiel ist natürlich auch durch die Potsdamer Konferenz beendet worden. Aber davor gab es halt einen Haufen Krieg zu führen, bevor man da überhaupt hinkommt. Natürlich gibt es am Ende jedes Krieges einen diplomatischen Abschuss, aber der wird mit Waffen errungen. Und die ganze Sicherheit, in der wir uns wiegen, das, was jetzt an russischen Kräften an der ukrainischen Grenze aufmarschiert, ist 4-mal größer als die NATO Response Force. Das ist 4-mal größer als alles, was die europäischen Alliierten in 30 Tagen an Militär zusammenkratzen
und
können.
Hier müssen wir leider, Herr Gressel, einen Schlusspunkt setzen, weil unsere Sendezeit zu Ende geht. Es tut mir sehr leid. Der Kampf um die Ukraine, was der Westen Putin entgegensetzen kann, das ist unser Thema gewesen, diskutiert haben. Die freie Journalistin Rebecca Barth, Gustav Gressel haben Sie gerade gehört, vom European Council on Foreign Relations, Janis Kluge von der Stiftung für Wissenschaft und Politik und meine Deutschlandfunk-Kollegin Sabine Adler. Vielen Dank für Ihre Gedanken und vielen Dank an Sie, liebes Publikum, für Ihr Interesse. Die Aussichten in dieser Runde sind eher pessimistisch. Mein Name ist Christoph Schäfer. Tschüss.